Gut. Tja. Als ich am 30. April das letzte Mal hier gepredigt habe und ich so fertig war, habe ich mir danach gesagt, Gott, bitte, bitte lass mich im Mai nicht predigen. Und dann sah es so aus, als müsste ich doch predigen. Da musste ich doch nicht. Heute haben wir den 11. Juni, oder? Juhu! Okay, we are children of God. Children mit 2 L. Okay, darum geht's heute so ein bisschen. Die Bibel vergleicht die Gemeinde oder uns, wo wir Bestandteil von der Gemeinde sind, eben als Braut Christi. Braut und Bräutigam gibt's eben nur auf einer Hochzeit oder eben in der Ehe. Und ja, vergleiche ich die Liebe zwischen Jesus und uns, den Menschen, ein bisschen so mit der Liebe zwischen Mann und Frau in der Ehe. Und der Vergleich, der steht in Epheser 5, 24 bis 26. Das heißt, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Also hier sieht man deutlich, dass die Bibel Ehe mit Beziehung zu Gott vergleicht. Und genau da ist es eben interessant zu betrachten, was im griechischen Urtext da verfasst ist, also welches Wort im griechischen Urtext benutzt wurde. Wenn die Rede davon ist, dass der Mann die Frau, beziehungsweise Jesus die Gemeinde liebt, dann wird das griechische Wort Agape benutzt. Agape, was ist das? Agape ist die selbstlose Liebe. Eine Liebe, die überhaupt nichts zurückfordert. Die einfach da ist. Und genau das ist das, was wir eigentlich begreifen sollten. Gott liebt uns agapisch. Einfach so, weil wir so sind, wie wir sind. Um unserer selbst willen. Und unsere Liebe, die er dabei zu uns hat, ist noch nicht mal abhängig davon, ob wir uns für ihn entschieden haben oder nicht. Wie es in Johannes 3,16 steht. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Aber der Punkt ist, dass wir die Liebe erkennen müssen. Dass wir ihn, ja, wenn wir Liebe so erkannt haben, wenn wir uns geliebt fühlen, dann geht's uns ja eigentlich ganz gut. Oder fühlst du dich nicht irgendwie wohl, wenn du dich geliebt fühlst? Also ich meine jetzt geliebt und nicht irgendwie so erdrückt, sondern eben dieses Gefühl von geliebt und frei zu sein gleichzeitig. Wenn ich nochmal zurück zur Ehe gehe, wenn man liebt oder verliebt ist, dann trägt man seine Wünsche im Herzen und aus dem anderen seine Wünsche im Herzen. Dann respektiert man auch seine Wünsche. Und das tut man einfach ganz automatisch. Ich behaupte, wenn sich die Frau vom Mann geliebt fühlt, erst dann kann sie sich wirklich unterordnen. Vorher behaupte ich, dass die Frau irgendwie gegen den Mann rebelliert, ob hinten oder vorne rum. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, dass Emanzipation das Ergebnis jahrhundertelanger Lieblosigkeit der Männer gegenüber den Frauen ist. Und ich denke, da ist was Wahres dran, leider. Wenn die Rede von der Liebe der Mann zum Frau ist, wenn die Rede von der Liebe von der Frau zum Mann ist, so rum, da wird interessanterweise das griechische Wort Philia benutzt. Philia, das ist die Freundschaftsliebe. Die Liebe, die irgendwie aus Liebe entsteht. Die eben auch was zurückfordert. Also, im Idealfall liebt der Mann die Frau agapisch und die Frau den Mann philiatisch. Und genauso übertragen zur Beziehung mit Gott, liebt Gott uns agapisch und wir lieben Gott philiatisch, wenn ich das mal so verbiegen darf. Wir können nicht aus uns selbst Gott lieben, glaube ich. Dazu müssen wir die Liebe Gottes erkennen oder seine Liebe zu uns. Und genau daher kommt auch das Wort, wo Gott in Hosea 4,6 sagt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Wobei es auch da, okay, mehr darum geht, dass sich die Menschen bewusst gegen die Liebe Gottes sperren. Aber Tatsache ist, dass wir einfach abschmieren, wenn wir Gott und seine Liebe nicht erkennen, wenn sie irgendwie weg ist oder ja, wenn unsere geistige Augen da verkleistert sind. Oder weil wir Gott vielleicht sogar bewusst aus unserem Leben ausschließen. Satan greift uns da als erstes an, wo es irgendwie zunächst unscheinbar ist. Er kommt nicht mit brachialer Gewalt. Er greift uns da an, wo wir es nicht so merken, wo unsere religiösen Aktivitäten erst einmal trotzdem funktionieren. Wenn wir uns der Liebe Gottes nicht mehr bewusst sind, dann können wir vielleicht noch ein paar Takte rumhampeln, aber dann ist halt irgendwann echt Amber. Dann ist Feierabend. Wenn wir aber die Erkenntnis der Liebe Gottes im Herzen tragen, dann können wir auch durchs finsterste Tal gehen. In Sprüche 4,21 steht, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Jo, warum erzähle ich das alles? Weil es mir eigentlich um Unterordnung geht. Um Unterordnung. Und weil das Thema Unterordnung immer so spannungsgeladen ist, eben weil man, denke ich mal, auch eine falsche Vorstellung davon hat. Die Welt behauptet, dass Unterordnung immer was mit krampfhaften irgendwas zu tun hat, dass, was weiß ich, die Frau dem Mann hörig sein soll und dass man als Christ sich den Regeln Gottes unterwerfen muss und so weiter. Aber erstmal hat Unterordnen nichts mit Hörigkeit zu tun. Und zweitens können wir nicht aus unserer Kraft uns den Regeln Gottes unterordnen. Wenn wir das versuchen würden und es uns ein bisschen gelingen würde, es geht ja in so manchen Punkten auch, dann würden wir, denke ich, voll ins Religiöse abdriften. Dann wären die Regeln wichtiger als Gott selbst und ja, da besteht zumindest die Gefahr, dass die Regeln zu einem Götzen werden. Ich möchte aber auf der anderen Seite keinen Softie-Gott predigen. Jesus ist Herr. Und das heißt irgendwo auch, dass er den Anspruch auf den höchsten Posten in unserem Leben hat. Klar, wir können motzen und fragen, warum etwas nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Aber letztlich möchte er unsere Leben so 100% haben und führen dürfen. Das wiederum können wir nur, wenn wir ihm vertrauen oder vertrauen können. Und Gott prüft uns ja auch, wenn es uns scheiße geht. Erst dann merken wir, und Gott auch, was wirklich in unseren Herzen ist. Dann merken wir, was unsere Basis ist. Oder ob wir doch nur Mitläufer sind. Fragst du, wenn es irgendwie beschissen, richtig beschissen läuft, Gott, warum? Oder Gott, wozu das eigentlich? Fragt man, warum Gott, warum musste das passieren? Wirkt das schon mal anklagend gegen Gott? Ich meine, ich frage mich das auch oft genug. Und andererseits weiß ich auch, dass ich einen liebenden Gott habe, der keine Fehler macht. Das widerspricht sich dann. Und ich bin in so einem Gedankenkreis drin. Aber wenn ich aus diesem Gedankenkreis ausbreche, frage ich irgendwann auch mal Gott, wozu ist das passiert? Was willst du damit bezwecken? Und indem man Gott das fragt, gibt man ihm auch eine Chance zu antworten. Meistens hat es irgendwas mit einem selbst zu tun und allermeist hat es auch was mit Charakterformung zu tun. Ich glaube, das ist auch das, wo Gott meint oder wo er Paulus sagen lässt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das steht in Römer 8, 28. Ist aber sauschwer zu glauben. In Epheser 4, 11 bis 16 steht, und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten und andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, damit wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit bekennen, in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib gut zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu einer Selbstauferbauung in Liebe. Hier geht's darum, wie das Reich Gottes im Allgemeinen bzw. die Gemeinde im Besonderen gebaut wird. Wie sich Gott das gedacht hat. Er hat verschiedene Menschen hingestellt als Apostel, als Propheten und so weiter. Aber das Haupt ist und bleibt Jesus selbst. Wir werden darüber hinaus eben nicht als Unmündige oder ich würde auch sagen als Hörige bezeichnet. Es ist hier von Reife die Rede. Von Heranreifen würde ich auch sagen. Oder von Erwachsenwerden. Manchmal wehren wir uns dagegen, also gegen das Erwachsenwerden, weil wir einen Bereich verlassen müssen, den wir bereits sehr gut kennen. Man muss als Erwachsener ja auch mehr Verantwortung übernehmen. Ich habe mich zum Beispiel sonst immer dagegen gesträubt, Leiter zu werden. Aber hier bei den Freaks in Darmstadt hat mich Gott echt dran gekriegt. Und wer mich ein bisschen näher kennt, der weiß, dass ich nicht an meinem Leiterstuhl hänge. Aber er weiß auch, dass ich auf der anderen Seite ein guter Leiter sein will. Und ich kann von mir sagen, dass ich in den letzten 2,25 Jahren sau viel dazugelernt habe. Und dass ich mir in dieser Zeit auch einige Fehler geleistet habe. Manchmal denke ich sogar, dass ein paar von euch mich besser kennen, als ich mich selbst kenne. Ich bin aber deswegen dankbar für Kritik. Und wenn mich jemand kritisiert, dann prüfe ich das auch. Erwachsen werden, das hat eben nicht nur was mit Wachstum zu tun. Man macht eben auch allerlei Prozesse dabei durch. Und wo soll das hinführen? Wo wachsen wir hin? In die Fülle Christi. Fülle. Ja. Was gehört zur Fülle Christi dazu? Es war jetzt die letzten Tage, Wochen so die Rede, ja, wir werden Wunder erleben hier. Tatsächlich, in Johannes 14, 12 und 13 steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Jesus spricht dabei von Wundern. Aber mal ehrlich. Nimm jetzt mal ganz ehrlich an, durch dich würden Wunder passieren. Du würdest für irgendjemanden beten und dem würde sofort ein Bein anwachsen oder so. frag dich mal ganz ehrlich, wie schnell machst du dich dabei zum King? Wie schnell hast du Jesus dabei vergessen? Wunder passieren nur, um Gott zu erhöhen, steht da auch. Damit Gott verherrlicht wird. Und dazu sind wir da, um Gott zu verherrlichen. Jetzt denkst du vielleicht, super, toll. Siehst dich schon wie Aloysius, also Münchner im Himmel, auf so einer Wolke sitzen und so rumzufrohlocken. Vergiss das mal. Gott spricht dabei von Fülle. Du kannst das glauben. Du kannst es auch nicht glauben. Aber ich glaube, dass Gott eine total geniale Person ist. Wo wir an der Erkenntnis seiner Herrlichkeit und Liebe viel Erfüllung erleben können. Und das auch schon hier auf der Erde. Aber zurück zu den Wundern. Ich glaube, dass Gott uns in Liebe dahin züchtigen will, dass wir einfach nicht so stolz werden, falls doch mal ein Wunder passiert. Und da stellt sich die Frage, willst du dich diesen Züchtigungen jetzt unterordnen oder willst du dagegen rebellieren? Willst du mit Gott weiterkommen oder willst du da stehen bleiben, wo du bist? In Hebräer 12, 6 steht, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Das hört sich ziemlich krass an. So als hätte Gott einen riesen Spaß dran, uns irgendwie sadistisch eins überzubraten. Aber ich glaube nicht, dass Gott Spaß dran hat. Ich denke, es ist einfach notwendig, dass uns irgendwas zustößt, dass er uns irgendwie was zustoßen lässt, damit wir heranreifen. Ranreifen zu was? Zu erwachsenen, mündigen Menschen, die zum Beispiel selbst richtige Entscheidungen treffen können. In Sprüche 3, 11 bis 13 ist das noch ein bisschen anschaulicher ausgedrückt. Die Zucht des Herrn, mein Sohn, verwirf nicht und lass dich nicht verdrießen seine Mahnung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Wert und Nutzen der Weisheit. Glücklich der Mensch, der Weisheit gefunden hat. Der Mensch, der Verständnis erlangt. Wie sieht das jetzt im Reellen mit Züchtigungen aus? Bei mir kann das manchmal sein, dass ich nachts um 1 Uhr einen Anruf kriege, wo auf der anderen Seite jemand sagt, Gott hat mich nicht schlafen lassen. Er hat gesagt, ich soll dich anrufen und muss dir das einfach sagen, ob du hier und da vielleicht nicht irgendwie doch nochmal irgendwas überprüfen könntest. Oder ob ich hier und da vielleicht noch auf dem richtigen Dampfer bin. Ist mir schon passiert. Ich weiß von mir, dass ich in manchen Punkten einfach betriebsblind werde. Dass ich irgendwelche Dinge einfach nicht sehe. Und deswegen bin ich auch empfänglich für Kritik. Aber bitte macht mich nicht so eichfertig, ja. Manchmal sagt mir Gott auch direkt was. Und ich überhöre das. Bewusst oder unbewusst. Und dann kommt jener Stein von Jesus, wie Rebecca letzte Woche gesagt hat, an dem ich zerbreche. Aber auf diesem Stein steht dann, in Liebe, Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich lerne oft nur durch Zerbruch. Aber dann sage ich mir auch auf der anderen Seite, dann soll sich dieser Zerbruch auch rentieren. Dann will ich auch dazulernen, da will ich auch weiter Erkenntnis drüber haben. Gottes Stimme ist bei dem Krach in der Welt oft so leise. Zu leise, dass ich sie irgendwie höre oder wahrnehme. Aber auch da kann man dazulernen. Das alles hört sich nicht mehr so chillig an. Aber darüber dürfen wir nicht vergessen, dass es nicht darauf ankommt, was für Gott zu reißen oder irgendwelche Regeln zu. erfüllen, sondern dass es darauf ankommt, Gott zu erkennen, damit wir uns daraufhin auch unterordnen können. In Lukas 10, 38 bis 42 steht: Es geschah aber, dass sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam, und eine Frau mit dem Namen Martha nahm ihn mit in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich zu den Füßen Jesus niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt über viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Ich glaube, dass Jesus auch da irgendwie sagen will, dass wir uns auch mal chillig zu seinen Füßen setzen könnten, um ihm zuzuhören, um ihn zu erkennen, bevor wir was für ihn reißen. Jesus kommt nicht so sehr darauf an, dass man ihm dient, sondern dass man ihn kennenlernt. Als ich mich bekehrt habe, habe ich nicht so sehr darüber nachgedacht, was das vielleicht für Konsequenzen hat. Ich wusste irgendwie, ich wollte die Wahrheit erkennen. Ich habe Gott kennengelernt und ich habe ihm mein Leben gegeben. Aber was das jetzt für Konsequenzen in meinem Leben hat, darüber habe ich mir erstmal überhaupt keinen Kopf gemacht. Ja, ich war auf diversen Hau-dich-zu-Partys, habe mir die Rübe dicht gesoffen und habe erst nach meiner Taufe das erste Mal gekifft. Hoho. Auf der anderen Seite eckte ich aber auch ziemlich damit an. Irgendwie merkte ich, dass da brenne ich aus oder so. Naja, und dann kam Herbst, Studienbeginn, ich bin nach Zwickau gegangen. Und Gott hat mich da von Anfang an sehr geformt. Nicht, dass mir irgendwas Übles zugestoßen wäre oder sonst was, sondern dass Gott einfach irgendwie weg war. Weil ich mich nicht so sehr für ihn interessiert habe. Weil ich mir gedacht habe, okay, ich bin jetzt auf der guten Seite und das ist erstmal gut und ich warte jetzt mal ab, was kommt, und habe mich aber auf der anderen Seite gegen ihn, ja, möchte schon fast sagen, gesperrt. Aber Gott war weit weg auf einmal und ich merkte, dass ich ihn brauche. Und selbst als ich angefangen habe zu beten irgendwie, Gott, was ist los? Irgendwie, es kam keine Antwort. Erstmal. Aber nach ein paar Tagen hat mir Gott gezeigt, was eigentlich Phase ist, weil ich gemerkt habe, dass Theresa damals die Priorität Nummer uno in meinem Herzen hatte. Und Gott wollte, dass ich diese Beziehung in seine Hände gebe. Und das hat mir Angst gemacht. Weil ich dachte, Gott will mir jetzt Theresa wegnehmen, weil, ja, so aus Strafe oder so. Nach 2 Wochen harten Kampf habe ich das dann gemacht, habe ich dann die Beziehung in seine Hände gegeben. Und auf einmal war Gott richtig heftig da. Ich habe im Bett irgendwie gebetet, ich habe nur geflennt erstmal. Es war so, als ob ein riesen Felsbrocken zwischen mir und Gott aus dem Weg geräumt werde. Und meine zweiwöchige Depression, die war mit einem Schlag beendet. Das ist eine der ersten Erkenntnisse, die ich irgendwie gezogen habe, dass ich zuerst mal an mir gucke, was faul läuft, bevor ich irgendwie an andere denke. Zum Kiffen, dass Kiffen scheiße ist, das habe ich irgendwie so nach und nach bemerkt. Das gab sich einfach so. Aber wozu kiffen, wenn man stoned by Jesus ist? Und das Thema Freundschaft, Beziehung ist immer noch ein Thema, wo Gott gerade massiv an mir arbeitet, wo ich manchmal glaube, durch die Hölle zu gehen. Aber ich versuche daraus zu lernen und ja, ich möchte euch um Vergebung bitten, wenn ich manche Fehler einfach doppelt und dreifach mache. Aber es gibt Phasen, wo ich mich als Kind Gottes in seinen Händen weiß, wo ich das dann auch einfach genieße. Und diese Phasen, die nehmen einfach zu. Ich versuche mich, ja, chillig Gott unterzuordnen. So wie Maria. Sie hat ja sein Wort angenommen. Und Annahme von den Worten Jesu, das ist doch auch nichts anderes als Unterordnung. Das gehört auch dazu. Ja, und ich wünsche mir, dass wir alle dahin kommen, dass wir zu einer Community of Children of God werden. Amen.